Wissen. Maya besteht aus Rasa, Wohlgeschmäcker, Rati, jede Sekunde, Bhavitabi, die erfüllt sind von Abihi, mit jenen, Yaha, die, Eva, gewiss, Nityarupataya, mit seiner eigenen Gestalt, Galabi, die Teile seiner Freudenkraft sind. In Goloka Brindavan. Eva, gewiss, Nivasati, wohnt, Achilatma, als die Seele aller. Bhutaha, der existiert. Govindam, Shri Govinda, Adipurusham, die ursprüngliche Persönlichkeit. Tam, ihn, Aham, ich, Bhajami. Die Übersetzung. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der mit Radha in seiner eigenen spirituellen... Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der mit Radha, die seiner eigenen spirituellen Gestalt gleicht und die die ekstatische Kraft Hladini verkörpert, in seinem eigenen Reich Goloka weilt. Die Begleiterin dieser beiden sind ihre vertrauten Gefährtinnen, Erweiterung der körperlichen Form Radhas, die von ewig glückseligem, spirituellen Rasa durchdrungen belebt sind. Dies ist ein Zitat aus der Brahma Sanghita 5.37. Ich lese noch ein bisschen weiter, denn Srila Krishna, das Kaviraj und später dann Srila Prabhupada erklären dies auch. Diese höchste Ekstase Srimati Radharanis ist die Essenz spirituellen Lebens. Ihre einzige Aufgabe ist es, Sri Krishna alle Wünsche zu erfüllen. Der nächste Text. Srimati Radharani ist der höchste spirituelle Edelstein. Und die anderen Gopis wie Lalita und Vishaka sind Erweiterung ihres spirituellen Körpers. Ja. Und jetzt wird Srimati Radharani beschrieben. Zunächst einmal wurde festgestellt, dass von Sri Krishna die Hladini-Shakti ausgeht. Und, diese Essenz der Hladini-Shakti, man nennt es auch Mahabhava, Srimati Radharani ist, Radharani sich wieder in viele Gopis erweitert. Und jetzt Krishna das Kaviraj Radharani zurück. Srimati Radharanis transzendentaler Körper strahlt vor Glanz und ist von allen transzendentalen Düften erfüllt. Sri Krishnas Zuneigung zu ihr gleicht einer parfümierten Massage. Erläuterung. Sugandhi Udvartana bezieht sich auf eine Paste aus verschiedenen Parfüms und Duftölen. Diese Paste wird in den Körper einmassiert und auf diese Weise werden Unreinheiten und Körperschweiß entfernt. Srimati Radharanis Körper ist an sich schon parfümiert, doch wenn ihr Körper mit der parfümierten Paste der Zuneigung Sri Krishna massiert wird, wird ihr ganzer Körper noch einmal so duftend und strahlt und glänzt. Das ist der Anfang von Krishna Das Kaviraj Goswamis Beschreibung des transzendentalen Körpers, Srimati Radharanis. Diese Beschreibung beruht auf dem Buch, das als Premambhoja Maranda bekannt ist und das von Srila Raghunath Das Goswami verfasst wurde. Srila Kaviraj Goswamis Beschreibung in den Versen 165 bis 181 beruhen auf diesem Buch. Eine Übersetzung des ursprünglichen Sanskrit, wie es Srila Bhaktivinoda Thakur verfasste, liest sich wie folgt. Wir werden jetzt ein Gedicht hören, das Bhaktivinoda Thakur aus dem Sanskrit geschrieben hat, das übersetzt hat. Dieses Gedicht wurde im 15. Jahrhundert von Raghunath Das Goswami am Radhakund verfasst und ist als Premambhoja Maranda bekannt. Krishna hat einst dieses Gedicht gesprochen zu Srimati Radharani. Die Liebe der Gopis zu Krishna ist von transzendentaler Ekstase geprägt. Meine Liebe, also ungefähr 50% von euch, ihr müsstet euch noch ein bisschen konzentrieren, weil es ein bisschen intensive Poesie ist. Auch Poesie, die, sagen wir mal, deswegen so wichtig ist, weil sie uns verhilft, aus dem materiellen Denken in ein spirituelles zu kommen. Ihr werdet nämlich sehen, dass die Vergleiche, die hier angewandt werden und die Art, wie die Wörter zusammengestellt sind, tatsächlich nichts mit irgendeiner Person aus dieser Welt zu tun hat. Wir werden sehen, wie transzendental Radharani ist, aber ihr müsstet zuhören und euren Geist aus dem Morgendröhnen herausholen. Die Liebe der Gopis zu Krishna ist von transzendentaler Ekstase erfüllt. Diese Liebe scheint ein strahlender Edelstein zu sein. Und durch solch einen transzendentalen Edelstein erleuchtet, ist Radharanis Körper noch mehr parfümiert und mit Kumkum geschmückt. Es werden drei Bäder von Radharani beschrieben. Die werden nicht mit Wasser stattfinden, es sind auch nicht Staubbäder, wie wir sie in dieser Welt kennen, sondern morgens wird ihr Körper im Nektar des Mitleids gebadet. Deswegen ist sie Karuna Mayi, die absolut vom Mitleid erfüllte. Nachmittags im Nektar der Jugend und abends nimmt sie ein Bad im Nektar des Glanzes selbst. Auf diese Weise findet das Baden statt. Und ihr Körper wird so strahlend wie das Chintamani-Juwel. Kennt jemand von euch das Chintamani-Juwel? Ein wunscherfüllendes Juwel. Charadwan, du siehst absolut hochzeitsfähig aus, wenn du es einschlägst. Entschuldigung, ich habe dir das dann gesagt, weil du dann wahrscheinlich nicht wieder einschlägst, denn das lässt man sich nicht zweimal sagen, sowas. Auf diese Weise findet das Baden statt und ihr Körper wird so strahlend wie das Chintamani-Juwel. Ihr Kleid besteht aus verschiedenen Arten von Seidentüchern, die mit ihrer natürlichen Scheu verglichen werden können. Ihre Schönheit nimmt immer mehr zu, damit Kumkuma geschmückt, das mit der Schönheit selbst verglichen wird und mit schwärzlichem Moschus, der mit ehrlicher Liebe verglichen wird. Also sie ist mit gelbem Kumkum geschmückt, ihrer Schönheit, und mit schwärzlichem Moschus, das ist eine Farbe, die die ehrliche Liebe der Shringararas verdeutlicht. Manchmal sagen Leute, warum ist Krishna schwarz? Unsere Antwort ist, dieses besonders blau-schwarz ist die Farbe der Liebe, der Shringararas, der intensiven Liebe. Auf diese Weise schmücken ihre Körper verschiedene Farben. Kumkuma ist rot und Moschus ist schwarz. Ihre Schmuckstücke verkörpern die natürlichen Merkmale der Ekstase. Die zittern, drehen, Jubel, Erstarren, Schweißausbruch, Storken der Stimme, Rötung des Körpers, Irrsinn und Stumpfsinn. Ihr seht also, ein normaler Mensch würde sich schmücken mit unterschiedlichen Schmuckstücken wie Vereinsabzeichen und so. Aber Srimati Radharani ist von den 8 Symptomen der Ekstase geschmückt. Auf diese Weise ist der ganze Körper mit diesen nicht 8, sondern 9 verschiedenen Juwelen verziert. Darüber hinaus wird die Schönheit ihres Körpers durch ihre transzendentalen Eigenschaften vergrößert, die als Blumengirlande auf ihrem Körper hängen. Also eine Blumengirlande aus transzendentalen Eigenschaften. Radharanis Eigenschaften, zum Beispiel sie großes Mitgefühl, das ist eines dieser Blumen in dieser Blumengirlande. Die Ekstase der Liebe zu Krishna ist als Dira und Adhira oder sowohl nüchtern als auch ruhelos bekannt. Diese Ekstase bildet die Bedeckung des Körpers von Srimati Radharani und ist mit Kampfer geschmückt. Ihr transzendentaler Zorn auf Krishna, also auch eine Eigenschaft von Radharani, wird durch die Art und Weise, wie ihr Haar auf ihrem Kopf gelegt ist, verkörpert. Und der Tilak ihres großen Glücks leuchtet auf ihrer schönen Stirn. Ihr Tilak ist also ihr großes Glück, mit Krishna in der Gemeinschaft zu haben. Die Ohrringe Srimati Radharanis sind die heiligen Namen Krishna. Wer von euch trägt gerne Ohrringe? Gefallen, du? Nein. Die Ohrringe Srimati Radharanis sind also die heiligen Namen Krishna. Genauso wie Ohrringe, also das Ohr ständig schmücken, weil sie dort angebracht sind. Und aber hier sind sie also immer mit Radharani, das Ohr verbunden, wie Ohrringe, der heilige Name Krishna. So wie das Hören seines Namens und seines Ruhms. Das sind die Ohrringe. Ihre Lippen sind durch die Betelnuss der ekstatischen Zuneigung zu Krishna immer rötlich. Die schwarze Tusche um ihre Augen ist ihr listenreiches Verhalten gegenüber Krishna, das durch Liebe entsteht. Ihr Scherzen mit Krishna und ihr sanftes Lächeln ist der Kampfer, mit dem sie parfümiert ist. Jetzt wird Radharanis Schlaf beschrieben. Sie schläft in ihrem Zimmer mit dem Duft des Stolzes. Und wenn sie sich auf ihr Bett niederlegt, gleicht die transzendentale Vielfalt ihrer liebenden Ekstase einem juwelenbesetzten Medaillon in der Mitte ihrer Halskette der Trennung. Ist aber trotzdem stolz und betrunken, dass sie nicht zu Krishna kommen. Die getanzten Brüste gibt von ihr die Sahne in Form der Zuneigung zu und Zornes ab. Sie hat ein Seidenleben, was also Hatschappen Dina bekannt ist. Es ist der Ruhm, der zum Grunde gesichert und der andere Gopis vertrocknet wird. Also, Musikant vielleicht, der sich im Bereich der Flöte auskennt oder der Violine bei uns im Westen im Kulturkreis, wird dieses Spielen ja erkennbar ist und auch berühmt ist, ist sie auch sehr, sehr berühmt, so berühmt, dass alle anderen neben ihr verblassen. Ihre Hand ruht immer auf der Schulter einer Gopi-Freundin, die mit ihrer jugendlichen Schönheit verglichen wird. Und obwohl sie durch so viele spirituelle Eigenschaften hochqualifiziert ist, wird sie trotzdem von dem Liebesgott der als Krishna bekannt ist, beeinflusst. Auf diese Weise wird sie besiegt. Srila Raghunath Das Goswami erweist Srimati Radharani seine achtungsvollen Ehrbietungen, indem er einen Strohhalm in den Mund nimmt. Das tut man, wenn man sich ganz niedrig fühlt, wie ein Vieh, was einen Stroh im Mund hat. Und dann, ja, er betet. O Gandhavika Srimati Radharani. O Gandhavika Srimati Radharani. Ebenso wie Sri Krishna niemals eine ergebene Seele zurückweist. So weise bitte mich nicht zurück. Das ist eine zusammenfassende Übersetzung des Premambuja Maranda, den Kaviraj Goswami zitiert. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nityanami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vidhavi Vishesha Shunyamaya Naskatya Desatarine Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Gadadhara Vivasadi Govattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Man könnte sich fragen, werde ich jemals Srimati Radharani verstehen können? Und ich glaube, ein Text wie dieser hier, der Srimati Radharani, außergewöhnliche Persönlichkeit, sehr eindeutig in den transzendentalen Bereich hineinhebt. Es immer in dem zeigt uns, dass wir es bei dieser Persönlichkeit mit einer, sagen wir mal, ganz und gar überweltlichen, transzendentalen, nicht von Materie befleckten Persönlichkeit zu tun haben. Um Srimati Radharanis Persönlichkeit näher zu kommen, ist es deswegen wichtig, dass wir uns ein bisschen mit ihr aus philosophischer Sicht beschäftigen. Nämlich so, wie es uns von den großen Acharyas erwiesen, also offenbart wird. Die philosophische Sicht ist deswegen wichtig, weil wir bei einer Beschreibung von Srimati Radharani wahrscheinlich nicht so gut abschneiden werden. Wir haben eher Chancen, uns ihr auch der Straße der Philosophie zu nähern, als auf der doch sehr schwierigen, vielleicht für uns bergreichen und kurvenreichen Straße des Rasas. Es heißt, dass die absolute Wahrheit Gott einer ist. Es gibt nicht verschiedene absolute Wahrheiten, sondern eine Persönlichkeit oder eine absolute Wahrheit, nämlich Gott. Wir waren vor ein paar Tagen auf einem Bergspaziergang, und haben uns dort einem Berg genähert. Es war ein großes Erlebnis, was uns an die Veden erinnert hat. Zuerst erschien dieser Berg, der von Wolken begrenzt war, wie eine Wolke zu sein. Als wir näher gingen und diese unglaublich interessanten Gesteinsformationen wahrnehmen konnten, da sahen wir den Berg als ganz anders. Aber erst als wir uns ihm wirklich genähert hatten, konnten wir verstehen, wo der Sattel des Berges lag, wo die Schulter des Berges lag. Als wir so richtig im Berg drin waren und an Vieren uns bewegt haben, da konnten wir ein bisschen mehr verstehen über den Berg. Es war interessant, wie wir im Berge drin waren und den Berg hochgingen. Sah nichts so aus wie den Zeitpunkt, als wir ihn von der Ferne gesehen haben. Die Heiligen Schriften geben uns genau dieses Beispiel, um die absolute Wahrheit Gott darzustellen. Aus der Ferne gesehen der höchste Herr als eine Fülle von Energie aus dem Ursprung aller Ursprünge. Ein bisschen näher sieht man ihn schon lokalisiert, als nämlich den Herrn im Herzen. Und ganz nah wird man ihn als wunderschöne, faszinierende Person erleben, der fantastische Eigenschaften hat, die uns ganz in Bann ziehen und uns den Geschmack an materiellen Abenteuern mit weltlichen Personen ganz verlassen lässt, vergessen lässt, weil Krishna eben um so vieles Mal faszinierender ist. Nun, diese höchste absolute Wahrheit, die also aus unterschiedlicher Weise gesehen wird, nimmt auf der persönlichen Ebene dieser letzten oder nahen Betrachtungsweise von sich plötzlich zwei Formen an. Aus dem Ein wird Zwei. Diese höchste eine absolute Wahrheit wird so ist in dieser Weise zwei, als Krishna und als Radharani. Für diejenigen, die sich von Ferne nähern, wie diejenigen, die dem Berg nahe kommen oder eine Wolke sehen, und keine Details, wird das eines der allergrößten Geheimnisse des spirituellen Lebens bleiben. Für die Devotees ist diese Tatsache, dass die absolute Wahrheit zwei ist und nicht einer, der Beginn ihres glückseligen spirituellen Lebens. Warum ist Krishna zwei? Krishna ist zwei, weil es ihm in dieser Zweiheit um das Geheimnis des Lebens geht. Das Geheimnis, das so bestimmend ist, dass selbst unser materielles Leben von einem Glanz dieses Geheimnisses erfüllt wird. Es geht um Rasa, um Wohlgeschmack, der möglich ist im Austausch. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir werden heute fasten bis um, nehmen wir an, 2 Uhr oder so. Wenn es dann zum Festmahl kommt, dann ist es sehr wichtig, dass zwischen Nitya Gunamani und dem Festmahl ein Unterschied ist. Während Nitya Gunamani ist eins mit dem Festmahl. Er muss deutlich als Betrachter und als Genießer vor dem Festmahl stehen, als eine zweite gesonderte Einheit. Oder stellen wir vor, das Festmahl wäre identisch mit Nitya Gunamani, andersherum. Dann würde es keine Kohlköpfe geben, sondern Nitya Gunamani-Köpfe. Und es würde nicht zu einem Austausch kommen. Um also einen Austausch zu genießen, ist Zweiheit wichtig. So ist die absolute Wahrheit, ewig Radha und Krishna. Natürlich bleibt die absolute Wahrheit eins. Krishna ist Radha und Radha ist auch Krishna. Aber zugleich sind sie auch verschieden. Um dieses gleichzeitige Einssein zwischen Radha und Krishna und doch Verschiedensein zu charakterisieren, gibt Jiva Goswami uns das Beispiel einer Kichererbsen. Und da ist diese Illustration eine Kichererbse. Ihr seht, gesamte Erbse. Die ist eine Erbse, aber zur gleichen Zeit sind ganz deutlich zwei Hälften. Diese beiden Hälften, zwei Hälften, die doch alle. So könnt ihr euch Radha und Krishna vorstellen, als die eine absolute Wahrheit, die zur gleichen Zeit zwei ist. Nämlich Radha und Krishna. Ich werde mir die Erbse rumgehen lassen. Wir haben eine für die männlichen Devotees reserviert, diese hier. Und eine hat Jai Gopal für die weiblichen Devotees reserviert. Ihr könnt euch das anschauen und gleichzeitig zuhören. Wenn ihr nur auf die Erbse schaut, werdet ihr das Geheimnis nicht verstehen. Hatte Krishna. Dieser Rasa, dieser Wohlgeschmack, der zwischen Radha und Krishna und dann auch noch weiter zwischen den befreiten Lebewesen und Krishna ausgetauscht wird, ist die Nahkraft des spirituellen Lebens. Wer diesen Wohlgeschmack nicht kostet auf der spirituellen Ebene, wird hoffnungslos gefangen und umworben werden von den Geschmäckern der materiellen Natur, von denen Sexualität an allererster Stelle steht. Es ist wichtig für eine bedingte Seele, die in den Ketten der materiellen Energie liegt und stöhnt, sich einfangen zu lassen von diesem Geheimnis, dem Geheimnis des Rasas. Wir sagen dazu auch in unserem Kontext den Bhakti-Rasa, den Wohlgeschmack der Bhakti. Die, sagen wir mal, die Esoteriker, Spiritualisten und so, die nicht dem Pfad des persönlichen Austausches der Bhakti folgen, werden immer wieder sehnsüchtig zur Bhakti schauen, wo nämlich Rasa, das heißt Austausch, eine spirituelle, sagen wir mal, oder auch Wohlgeschmack im Austausch, eine spirituelle Dimension hat. So seht ihr immer, dass auch die Mayavadis irgendwann mal Vorlesungen über Krishnas Lilas geben, die einfach so wunderbar sind, dass sie dabei etwas verspüren, was sie eben in der rein intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Brahman nicht erkennen können. So Shri Krishna selber genießt Rasa und ist deswegen für ewig zwei Radha und Krishna. Andere Bilder, die uns verhelfen können, dieses Rasa zu verstehen, ist das Feuer und das Licht. Gleichzeitig ist das Feuer und das Licht eins, aber doch auch verschieden voneinander. Oder ein anderes Beispiel ist Moschus Parfüm und sein Duft. Das ist einmal diese Substanz und dann der Duft, der die Substanz als etwas Ätherisches umringt, aber untrennbar mit der Substanz verbunden ist. So sprechen wir immer von Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Srimati Radharani Persönlichkeit besteht aus einer bestimmten Kraft, einer bestimmten Energie. Und ich glaube, das ist der Grund für Raghunath Das Goswamis, sagen wir mal, sehr erstaunliche Beschreibung von ihr, dass ihre Ohrringe, der Name und der Ruhm Krishnas und so. Radharani besteht nicht wie wir aus den fünf grobstofflichen Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und dann noch einen feinstofflichen Überwurf aus Geist, Intelligenz und Ego, die unsere bedingte Konstitution ausmacht. Radharani besteht aus reiner Hladini Shakti, das heißt Freude bringender Energie. Das ist Srimati Radharani. Sie besteht aus Freude bringender Kraft. Wenn Krishna genießen möchte oder Freude genießen möchte, erweitert er diese Hladini Shakti, diese Freudenkraft. Wenn diese Freudenkraft ihren Höhepunkt erlangt, das zum Beispiel war der Höhepunkt der klanglichen Untermalung. Wenn diese Hladini Shakti ihren Freuden in Höhepunkt erreicht, ihre kondensierteste Form, dann heißt sie Mahabhava, nicht eigentlich nur Liebe, sondern Maha, die große spirituelle Liebe, die dann noch ganz besondere Ausformung annimmt. Und Srimati Radharanis Wesen ist also, wie soll ich mich ausdrücken, kondensierte Freude. Mir geht es immer so, wenn ich die jungen Devotis sehe, der so enthusiastisch ist und voller Freude, dann kann man fast sich so ein bisschen ein kleines Bild davon machen. Kennt ihr Menschen, die so, wo man sagt, das ist der Inbegriff der Freude. Wenn man sie sieht, wird man schon erfreut und glücklich. So enthusiastisch. Es gibt natürlich das auch in einem umgekehrten Sinn. Es gibt Menschen, die sind solche Miesepeter, wenn die reinkommen, wird einem schon ganz miese zumute. Ich glaube, das können wir uns ein bisschen vorstellen aus unserer Erfahrung. So, Srimati Radharani ist die Verkörperung dieser Hladini Shakti, diese Freudenenergie. Sie ist also ganz Freudenenergie, ganz Mahabhava und nichts anderes. Freudenenergie oder freudengebende Energie, die Krishna zufriedenstellt. Nun, Radharani, diese Persönlichkeit erweitert sich, bleibt nicht bei sich. Diese Hladini Shakti bleibt nicht in nur einer einzigen Form gebunden, sondern nimmt noch weitere Erweiterungen ein, nämlich die unzähligen Kaya-Vyuha-Erweiterungen, das sind die körperlichen Erweiterungen Srimati Radharanis, die Gopis, wie es dieser Vers hier sagt, ne? Ich sehe das hier. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der mit Radha, die seiner eigenen spirituellen Gestalt gleicht und die die ekstatische Kraft Hladini verkörpert, in seinem eigenen Reich Goloka weilt. Die Begleiterinnen dieser beiden sind ihre vertrauten Gefährtinnen, nämlich Erweiterung der körperlichen Form Radhas. Radharani, um Krishna Freude zu machen, bleibt nicht nur in einer Form, sondern erweitert sich in unzählig viele Gopis. Dann erweitert sie sich noch weiter in einen anderen Bereich als Goloka Vrindavan, sodass Krishna, wenn er außerhalb von Vrindavan ist, dass ihm Freude bereit wird. Radharani erweitert sich als die Königinnen von, wie soll ich mich ausdrücken, Krishna, diese 16.108 Königinnen, die in Dwaraka mit ihm leben. Und dann erweitert sie sich nochmal weiter als die Lakshmis, die unzählig vielen Glücksgöttinnen, die auf dem Vaikuntha-Planeten Narayan unbegrenzt viel Freude bereiten. So ist also Radharani ewiglich erweitert in unzählig viele Formen. Ihr habt bestimmt gehört, einst gab es einen Devoti, einen großen Devoti Narayans, der in der der sehr arm war, wie wir meisten auch, und der dann aber in einer Vorlesung hörte, man kann Krishna auch Freude machen, indem man ihn einfach in der Meditation etwas Schönes schenkt. So hatte der Devoti einen großen Palast gebaut für Krishna in der Meditation, in dem er seine Detis aufstellte. Und jeden Tag hat der Devoti für diese Detis gekocht. Einmal hat er Sweet Rice gekocht und wollte sehen, ob der Sweet Rice schon gar ist. Also gar für Sweet Rice heißt nicht, dass er heiß ist, sondern genau das Gegenteil, dass er kalt ist. Deswegen stellen wir manchmal unseren Sweet Rice in den Fluss herein. Nicht den Reis, natürlich auch den Topf mit dem Reis, nicht, damit er gekühlt wird. Und so ging dieser Devoti dann, um zu sehen, ob er schon gar ist, das heißt, ob er schon kalt war, mit seinem Finger in den Sweet Rice, um zu sehen, ob es servierfähig ist, und verbrannte sich entsetzlich den Finger und kam aus der Meditation herausgeweckt. So, zu dieser Zeit war Narayan auf den Vaikuntha-Planeten, diese majestätische Form Gottes, und nahm das wahr und lachte. Der hat sich da in der Meditation den Finger angesengelt. Dann lachte, und Lakshmi war dort auch gegenwärtig. Radharani war dort gegenwärtig, als Lakshmi weiter sagt, warum lachst du denn so? Ist ja schön, wie du so lachst. Und so, Lakshmi ist also eine Erweiterung Radharanis, die mit ihrem Radha zieht also mit ihrem Herrn überall hin. Selbst in andere Erscheinungsformen. Sie ist mit Krishna in Vrindavan zusammen. Sie ist mit Krishna zusammen in Dwaraka, wo Krishna nicht mehr die Flöte spielt, sondern die Regierung führt. Dort ist er, sie mit ihm zusammen, als diese 16.008 Königinnen. Und dann erweitert sie sich selbst dorthin, wenn Gott arbeiten geht, das heißt in die Narayan-Form eingeht, von wo aus er der Herr aller Lebewesen ist und sich dann auch von wo aus er sich auch in die materielle Welt hinein bewegt als Vishnu. Und selbst da ist er als Radharani noch mit ihm zusammen in einer anderen Form als Lakshmi. Hare Krishna. Und von Lakshmi erweitern sich denn die verschiedenen mütterlichen Formen, die in dieser Welt verehrt werden. Und hier kommen wir zu einem sehr interessanten Betrachtungsgegenstand oder Betrachtungsthema, will ich mal sagen. Viel heutzutage erfahren wir von der mütterlichen Energie. Der westliche Mensch hat sich ein bisschen eingeholt zu einem nachdenklichen Nachdenken und hat viel von der Mutter gesprochen, die er vielleicht mit ihren weiblichen Eigenschaften ein bisschen zurückgesetzt hat. Es gibt auch viele spirituelle Bewegungen in Indien, die unterschiedlichen Formen der Mutter verehren. Durga und ist die Mutter Natur, und sie erweitert sich dann in eine schreckliche Form. Die Mutter kann ja auch strafend sein, als Kali. Es gibt richtig in der Denkerszene oder der spirituellen Szene eine richtige Mutterbewegung, wo die Menschen sich mehr diesem mütterlichen Aspekt zuwenden. Aber für uns als Vaishnavas ist es verkehrt, Radharani als Mutter anzureden, Mutter Radha. Das ist eine Rasa Basa, denn in der ewigen spirituellen Welt ist Srimati Radharani die Freudenenergie, mit dem er sich erfreut, mit dem sie und da wäre es eine Geschmacksverfehlung, sie als Mutter anzusehen. Yes, sie ist Nitya Kishori, die ewiglich Jugendliche, die 15 Tage jünger ist als Krishna. Ihr wisst, wir haben Hare Krishna, herzlich willkommen. Wir haben vor 15 Tagen genau Krishnas Erscheinungstag gefeiert. Ein Fest, was sehr, sehr schön war, wo Krishna sehr merciful war mit uns hier in Goloka Dham. Ich glaube, dass einige von euch an diesem Fest auch teilgenommen haben und gemerkt haben, wie wirklich nettehaft Krishna uns, sich um uns gekümmert hat, uns Devotees. So, heute ist 15 Tage später, Radharanis Erscheinungstag. Das heißt, dass sie genau 15 Tage jünger ist als Krishna. Ein Name von Radharani ist, dass sie Krishna Mayi ist. Sie spricht und denkt nur über die Spiele von Krishna. Sie ist erfüllt von Krishna. Krishna Mayi. Wir haben auch manche Devotees, die Matatis, die haben den Namen Krishna Mayi, also ein Name von unserer Radharani. Und, ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, wie Radharani erschienen ist. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Bereich des der Pastimes herein, der transzendentale Spiele. Ich hoffe, dass ihr noch zuhören könnt und noch aufmerksam seid. Wir müssen, wenn wir das spirituelle Thema betrachten, zunächst einmal über den Tattva-Bereich kommen, wo wir uns mit ihrer ontologischen Position beschäftigen, und dann gleich sehen, was, wenn sie die Freudenenergie Krishnas ist, wie stellt sie dann Krishna zufrieden? In der Erläuterung von diesem Text tut Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur zunächst einmal erläutern, was ihr das Tattva betrifft, und dann kommt es zu ihren Aktivitäten, wie sie Krishna zufriedenstellt. Ich möchte euch kurz einen Satz vorlesen über Tattva. Obgleich der absolute Herr und seine Energie ein und dasselbe Dasein darstellen, existieren sie dennoch ewiglich als getrennte Wesenheiten, nämlich als Radha und Krishna. Und dann wird beschrieben, wie Radharani Krishna zufriedenstellt. Sie kann 64 Künste. Was für Künste gibt es in dieser Welt? Musik, Singen, die Gesangskunst, die Malkunst, Kochen, Poesie, Tanzen, Kunst des Häuserbauens. Ja, das ist eine Kunst. Jemand mit Humor zu unterhalten. Ja. Schön, also ihr wisst ja schon. Radharani kann also 64 Künste. Wollt ihr einen kleinen Ausschnitt hören aus diesen 64 Künsten? Ja? Also es geht los mit Gita, die Kunst des Singens. Dann kommt es Vadya, die Kunst auf Musikinstrumenten zu spielen. Drittens Nritya, die Kunst des Tanzes. Viertens Natya, die Kunst des theatralischen Schauspiels. Fünftens Alekya, die Kunst des Malens. Und dann Vishesha Kachedya, die Kunst, das Gesicht und den Körper mit farbigen Salben und Kosmetika zu schminken. Ne? Dann gibt es hier, ich will mal ein paar außergewöhnliche Vrindavan-Künste. Die Kunst, eine Bettdecke aus Blumen herzustellen. Eine eigene Kunst. Dann die Kunst, ein Fundament aus Edelsteinen herzustellen. All das kann Radharani. Und kennt ihr schon Udaka Gata? Die Kunst mit Wasser zu spritzen. Das ist eine eigene Kunst. Dann gibt es die Kunst, wie man den Kopfschmuck richtig aufsetzt. Aindrajala, die Kunst des Jonglierens, beherrscht Radharanis. Dann gibt es die Kunst, Getränke zu färben. Dann gibt es die Kunst, mit dem Faden zu spielen. Dann gibt es die Kunst, auf einer Laute und einer kleinen x-förmigen Trommel zu spielen. Dann die Kunst, Rätsel zu ersinnen und zu lösen. Zum Beispiel Radharani stellt Krishna ein Rätsel. Sie fragt, es ist tot, aber lebt. Es hat 9 Löcher, ist aber kein Körper. Denn ein Körper hat 9 Löcher. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Was ist das? Tod und lebt. Die Flöte. Genau. Der Ufer des Flusses namens Wunsch wächst, beziehungsweise materielle Verstrickung, materielle Dasein. Fest verwurzelt dieser Baum, unser materielles Dasein, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Und er wird, das materielle Dasein wird entwurzelt, heißt es hier, wenn alle Tätigkeiten des Menschen dem Dienst des Herrn geweiht sind. Solange die Neigung besteht, die Frucht der eigenen Arbeit zu genießen, muss man die Wanderung der Seele von einem Körper oder Ort zum nächsten Körper oder Ort entsprechend der Natur seiner Arbeit fortsetzen. Die Neigung zu genießen sollte in den Wunsch verwandelt werden, der Mission des Herrn zu dienen. Handelt man so, wird die Tätigkeit, der man nachgeht, zu Karma-Yoga oder dem Weg, auf dem man die spirituelle Vollkommenheit erreichen kann, während man der Arbeit nachgeht, zu der man eine natürliche Neigung hat. Hier bedeutet das Wort Atma die verschiedenen Arten fruchtbringender Arbeit. Die Schlussfolgerung lautet, wenn das Ergebnis aller fruchtbringenden und anderen Arbeit mit dem Dienst des Herrn in Verbindung gebracht wird, ruft solche Arbeit kein weiteres Karma hervor, sondern entwickelt sich allmählich zu transzendentalen, hingebungsvollen Dienst, der nicht nur die Wurzel des Banyanbaums der Arbeit abtrennt, also das materielle Dasein, sondern den Handelnden auch zu den Lotusfüßen des Herrn bringt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man als erstes die Gemeinschaft reiner Gottgeweihter suchen muss, die nicht nur Kenner des Vedanta, sondern auch selbstverwirklichte Seher und ungetrübte Geweihte für Krishnas, der Persönlichkeit Gottes sind. In dieser Gemeinschaft muss der neue Gottgeweihte ohne Vorbehalt körperlich und geistig liebevollen Dienst darbringen. Diese dienende Haltung wird die großen Seelen veranlassen, noch großzügiger ihre Gnade zu gewähren, die den Neuling mit allen transzendentalen Eigenschaften der rein Gottgeweihten ausstattet. Nach und nach entwickelt er dann eine starke Zuneigung zum Hören über die transzendentalen Spiele des Herrn, was ihn befähigt, die wesenseigene Stellung der groben und feinen Körper zu erkennen und darüber hinaus das Wissen der reinen Seele und ihrer ewigen Beziehung zur höchsten Seele der Persönlichkeit Gottes. Nachdem man die Art dieser Beziehung durch die Wiederaufnahme der ewigen Beziehung herausgefunden hat, beginnt sich der reine hingebungsvolle Dienst für den Herrn allmählich in vollkommenes Wissen über die Persönlichkeit Gottes zu entwickeln. Das Jenseits der Erkenntnis des unpersönlichen Brahman und des lokalisierten Paramatmas. Durch solchen Purushottam Yoga erlangt man, wie es in der Bhagavad Gita heißt, noch während des gegenwärtigen körperlichen Daseins die Vollkommenheit und entfaltet alle guten Eigenschaften des Herrn in höchstem Maße. Das ist die allmähliche Entwicklung durch die Gemeinschaft reiner Gottgemeinde. Nama Om Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimadevasti Vedanta Saminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvitesa Yavadi Vasyajare Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Jiva Sadhiga Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare. Bist du vielleicht so gut in einem der Songbücher dort, das Lied Vajahulemana aufzuschlagen. Ja, nochmal der Text. Dieser Text wird von Narada, seinem Schüler Vyasadeva, weitergegeben als eines der Schlüsseltexte des Bhakti-Yogas. Tut mir leid, meine Stimme ist so ein bisschen weg. Vielleicht, Dr. Priya, wenn du ein bisschen lauter noch stellst, dann brauche ich nicht so reinzupowern in den Morgen hinein. Also wie ihr meinen Notizen merkt, ich habe ein großes Thema, ich komme gleich in Fakt. Vishwadev Prabhu, ich sehe dich gerade, könntest du unmittelbar nach der Vorlesung ganz kurz zu mir kommen? Wenn auf diese Weise... Danke, vielen Dank, reicht sonst. Wenn auf diese Weise alle Tätigkeiten des Menschen dem Dienst des Herrn geweiht sind, werden die gleichen Tätigkeiten, die sein Gebundensein verursachen, zum Vernichter des Baumes der Arbeit. Um es einfach auszudrücken, materielle motivierte Tätigkeiten verstricken uns in unser Dasein hinein und die gleichen Tätigkeiten, die wir für Krishna ausüben, also mit einem anderen Ziel, befreien uns. Die Schriften geben uns ein einfach nachvollziehbares Beispiel, was zumindest Indienreisende sehr gut kennen. Dass, wenn man sich ein Dorn in den Fuß reingetreten hat, ist das eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Man kann jedoch diesen schmerzhaften Dorn, der einem wirklich Kopf zerbrechen und viel Leid bereitet, man kann den Dorn auch benutzen, ohne Schmerzen zu verursachen. Man kann den Dorn einfach einen Dorn nehmen und dann mit Hilfe dieses zweiten Dornes, den ersten Schmerzdorn, herauspulen aus dem Fuß. So, raus befördern. Das ist möglich. Zusammen mit den Tätigkeiten. Die meisten Tätigkeiten, die für materielle aus materieller Motivation ausgeführt werden, binden uns mehr ans materielle Dasein. Aber Tätigkeiten können auch Krishna dargebracht werden. Und auf diese Art und Weise können sie uns sehr glücklich machen im Krishna-Bewusstsein. Wenn wir wirklich das Motiv haben, das tue ich jetzt einfach für Krishna. Man merkt es sehr, wenn man auf dem Altar steht und an einer Abhishek teilnehmen darf, wo man den Herrn badet. Das ist eine Tätigkeit, die sich wirklich nur im Dienste Krishnas erschöpft. Man nimmt verschiedene erlesene Substanzen und bereitet Krishna oder Radha Krishna gestern Freude, indem man in ein erquickendes, nährendes Bad eine Abhishek nimmt. Man wird sehr glücklich, einfach mit einfachen, wieso sollte man durch Gießen von Substanzen glücklich werden können, wenn das nicht eine spirituelle Tätigkeit wäre. Aber diese Tätigkeit, die sich wirklich nur in der Freude Gottes erschöpft, in der Freude Gottes, ist dann unglaublich glücklich und zufrieden. Dieser Text bezieht sich nicht etwa nur auf, sagen wir mal, nicht Gottgeweihte, also Gottgeweihte und nicht Gottgeweihte, also auf uns und die, wie wir sagen, die Kami-Welt. Nein, auch wir im Krishna-Bewusstsein können den großen Fehler machen, sagen wir mal, noch weiterhin Tätigkeiten auszuüben, die uns binden, statt uns zu befreien und auf die spirituelle Ebene zu bringen. Wir müssen unbedingt in unsere Motivation hereinschauen. Das ist so wichtig. Gestern wurde ich interviewt von einer Devotee-Website, also ein Devotee, der eine Website gestaltet, die oft besucht wird. Manchmal gibt es Devotees, die das Gefühl haben, nach 10 Jahren oder 15 Jahren noch keinen wirklichen Fortschritt gemacht zu haben. Denkst du, dass es möglich ist, wirklich Fortschritte zu machen? Das war die Frage. Diese gleiche Frage wurde einmal Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur so gestellt. Ein Zeitungsjournalist sagt, in deinem Ashram, in der Chaitanya Markt, sehen wir so viele Menschen, die noch streiten, die sich nicht wohlfühlen, die sich zanken, die unglücklich aussehen. Und wie erklärst du dir das? Sie mögen schon einige Zeit spirituelles Leben ausüben, aber trotzdem sind sie nicht glücklich. Was ist los? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur antwortete auf eine sehr direkte Art und Weise: Sie haben Würmer.
Würmer.
Und damit wies auf etwas an, auf das wir unbedingt aufpassen müssen als Devotees. Er sagte dann, was damit gemeint ist. Wenn man Würmer hat, kann man nahrhafte Speise zu sich nehmen, aber die Speise wird niemals den Kreislauf erreichen. Sie wird niemals uns wirklich nähren, weil die Würmer alles essen. Sandwürmer tatsächlich, ich will euch jetzt nicht vor Frühstück das so in Detail erklären, aber die sitzen im Gedärm und dann kommt die Nahrung hin, vom Darm aus wird sie in den Körper absorbiert und dann sitzen die und essen das alles, werden dick und man wird so dick wie eine Schwangere, aber man kriegt von der Nahrung nichts ab. Die bleibt in dem Wurmkörper drin. Und bis man dann eine gehörige Menge Rizinusöl oder sowas genommen hat und das Ding sich von dem Ding getrennt hat, den Wurm, kann man essen wie ein Scheundrescher und nicht ernährt werden. So ist es auch im wenn du so einen Wurm drin hast, so eine falsche Motivation, dann kannst du so lange da sein Und du machst einfach nicht wirklich einen Fortschritt. Vielleicht, also kann ich dafür sagen, dass man überhaupt keinen Fortschritt macht. Das schon ein bisschen, also ordentlich, ja, das so Kredi kriegt man wahrscheinlich. Aber diesen eigentlichen tiefen spirituellen Geschmack, dass man sich so mit dem ganzen Wesen in Krishna-Bewusstsein wohlfühlt, das kommt nicht, wenn die Motivation nicht stimmt. Und das kann sehr leicht passieren. Das kann sehr leicht passieren, weil wir eben so lange schon in unserem Leben leben, in dem Verständnis von Gott, Bruder von mir, Radhanath Maharaj sagte einmal dazu, den What's in for me? Nicht? Was ist denn, was springt denn dabei für mich heraus? Das ist unser Ansatz, den wir seit langer Zeit kennen. Wir sind ermutigt, wenn viel für uns herausspringt, eine Tätigkeit zu machen. Und wir sind entmutigt, wenn wir das Gefühl haben, es kommt nichts für uns dabei weg. Im Krishna-Bewusstsein nun versucht man umzudenken und zu überlegen, was kommt für Krishna dabei heraus aus meiner Tätigkeit. Das ist, was Bhakti ist. Tätigkeiten zur Zufriedenstellung Krishna. Und da mal dahinter zu kommen, das mal zu lernen, ist wirklich Bedarf einer Schulung. Da müssen wir auch ein bisschen sanft mit uns umgehen. Das ist nicht so einfach, dass wir dahinter kommen, hinter diese Sache. Das ist nicht so einfach. Denn wir sind so gepolt in unserer Psychologie, selber für uns zu sorgen sehen wir, Krishna-Bewusstsein, hatte Prabhupada einmal gesagt, kommt am meisten der Liebe gleich, die eine Mutter für ihr Kind empfindet. Also etwas ziemlich Selbstloses. Die Mutter geht raus mit dem Kind, wenn das Kind unruhig wird aus der Vorlesung, weil sich um das Kind kümmert und die Mutter isst später. Die Mutter wacht auf in der Nacht zu ganz unmöglichen Zeiten, wenn das Kind hungrig ist und säugt es dann. Eine sehr selbstlose Tätigkeit, wenn man sich es mal anschaut. Und deswegen ist es wichtig, seiner Mutter gegenüber immer sehr dankbar zu sein für dieses Opfer, was sie uns gegeben haben. Ja, das ist ungefähr die Beziehung, wenn ihr so wollt, die wir für Krishna entwickeln wollen. Krishnas Freude kommt vor meiner Freude. Wir üben das in der Gemeinschaft mit Devotees, indem wir versuchen, eine Gemeinschaft zu bilden, wo wir den anderen Devotees einen Dienst bringen. Sri Radha Madan Mohan Ki Jai. Wir versuchen in der Devotee-Gemeinschaft also uns zu trainieren an Devotees, indem wir Devotees versuchen zufriedenzustellen, unseren spirituellen Meister, aber auch die Devotees, mit denen wir unmittelbar zusammenleben. Vaishnava Seva, der Dienst an Vaishnavas, ist unsere Chance, dazu zu kommen, wirklich zu lernen, was es bedeutet, selbstlos zu dienen und Krishna zufriedenzustellen. Das ist unsere Chance. Gut. Jetzt möchte ich von hier aus in mein eigentliches Thema hinein steuern, auf das ich mich versucht habe vorzubereiten heute. Es geht mir heute über ein tiefes Thema im Krishna-Bewusstsein. Klingt ein bisschen New Age-mäßig, ist aber keine Angst. Also schon sehr Krishna-bewusst. Es geht mir um emotionale Erfüllung im Krishna-Bewusstsein. Meistens ist es so, dass wir unser Leben dorthin orientieren, wo wir eine Zufriedenstellung, eine emotionale Erfüllung empfinden. In der Bhagavad Gita spricht Krishna davon, wie wichtig es ist, diese emotionale Erfüllung des ganzen Menschen, in Norddeutsch sagt man, mit Haut und Haaren ist man dabei. Also man ist ganz dabei. Man ist nicht gespalten.
die zu erreichen in Krishna. Krishna spricht darüber. Er sagt einen wunderschönen Text, den ich euch gerne vorlesen möchte. Tat Buddhayas tat Atmanas Tannishtat tat Parayana Gacchantya puna avrittim Janani tuta kalmasha. Spricht von einem Menschen, der ganz im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Wenn Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht allesamt auf den Höchsten gerichtet sind, wird man durch vollständiges Wissen von allen unheilvollen Dingen gereinigt und kann so auf dem Pfad der Befreiung unbeirrt fortschreiten. Also was für vier Dinge sollen bei Krishna untergebracht werden? Unsere Intelligenz, unser Geist, damit die Emotionen im Geist, unser Glaube, ist klar, man muss das glauben, und auch dort, wo wir Zuflucht suchen. Wenn das da ist, Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht, wird man von den unheilvollen Dingen, die noch im Herzen sind, befreit und kann so unbeirrt auf dem Pfad der Befreiung Apuna Avritin, heißt es hier in Sanskrit, voranschreiten. Wenn unsere Intelligenz, unser Geist, unser Glaube und unsere Zuflucht noch nicht auf Krishna gerichtet sind, können wir darauf schließen, dass wir nicht so unbeirrt vorankommen, das spirituelle Leben. Wann ist es dann soweit, dass unsere Intelligenz, unser Geist, unser Glaube und unsere Zuflucht bei Krishna sind? Was wäre denn dazu nötig? Oder wollen wir mal so rumfragen? Gibt es Beispiele von großen Seelen, deren Intelligenz, Geist, Glaube und Zuflucht ganz auf Krishna gerichtet ist? Ein Beispiel ist sicherlich Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gab einmal eine Vorlesung, hatte sich getroffen mit seinen Leitern der Bewegung, die GBC-Mitgliedern, und saß dort und sprach zu ihnen: Seid ihr davon überzeugt, dass Krishna Gott ist? Fragte er sie. Bist du davon überzeugt, dass Krishna Gott ist? Nun stell dir mal vor, Prabhupada stellt dir diese Frage. Mit überzeugt meint er etwas Besonderes. Ne? Warum hätte er das sonst gefragt? Natürlich, wir sind die Hare Krishnas, könnte man sagen. Aber Prabhupada hat das extra gefragt. Da muss es da ja einen Grund geben. Vielleicht sind wir noch nicht überzeugt, dass Krishna Gott ist. Vielleicht ist unsere Intelligenz, unser Geist, Glaube und unsere Zuflucht eben noch nicht ganz auf Krishna gerichtet. Prabhupada wurde dann sehr bewegt und sagte, nachdem erstmal keiner wagte, sich darauf was zu antworten, und Prabhupada sagte: Ich bin davon überzeugt und deswegen mache ich selbst in diesem hohen Alter noch weiter die Bewegung für Krishna-Bewusstsein auszubreiten. Erst wenn du ganz hinter dem Krishna-Bewusstsein stehst, dann wirst du wirklich erfolgreich sein im spirituellen Leben. Vor ein paar Tagen habe ich mit Gadada gesprochen. Gadada macht jetzt eine Vortragsreise durch Deutschland und die Schweiz und gibt viele, viele Vorträge, in denen es ihm darauf ankommt, in seinen Vastu-Studenten, die bei ihm Vastu gelernt haben, das Gefühl, sagen wir mal, das Verständnis für Krishna-Bewusstsein zu erwecken und zu zeigen, wie für ein ausgewogenes Leben in dieser Welt die direkte Anbindung an Bhakti wichtig ist. Er erlebt unglaublich interessante Sachen, denn seine Vastu-Studenten werden werden durch das Vastu unglaublich umgeformt. Zum Beispiel hat er mir von einer Metzgerfamilie erzählt, die er Vastu-mäßig beraten hat, bei dem die in einem Vastu-Haus leben, tut sich was bei denen. Der Metzgersohn hält 30 Kühe auf einer Weide hinter der irgendwo, denen er nichts antut. Stell dir das mal vor. Da lässt und Wild, Hasen, Rehe, die beschützt er. Das ist ihm klar. Und er hat in seinem Zimmer nur 300 Plastikkühe aufgebaut, um sich zu. Der merkt plötzlich, dass da was Verkehrtes ist an seinem Wesen. Und ja, jetzt geht es sicherlich bald, dass die Metzger in dieser Metzgerladen, der ist seit 5 Generationen Metzger, aber weil die jetzt mit Devotis Kontakt haben, werden die bald wahrscheinlich ein Reformhausladen da machen. Also, geht ja auch, ist ja auch in. Und er kam dann an bei einem Management-Trainer, der hatte seine Leute gehabt, diese Personal Coach, und hatte eine Vorlesung gegeben über Vastu. Und hinter der er eigentlich nicht so stand. Ich will mal so einen Vortrag geben, der muss immer wieder Sachen durchziehen, die Leute gelesen haben. Und er hat vielleicht, sein Sinn steht ihm nach anderen oder möchte mehr nach Bhakti sprechen. Und nach der Vorlesung, nun kam der Management-Trainer zu ihm und sagte, ich muss mit Ihnen sprechen, Herr Schmieke. Und dann hat er ihn ins Zimmer geholt und sagt, ich bin Management-Trainer. Ich trainiere die Top-Leute in der Wirtschaft in Deutschland. Und ich habe eines gesehen, Sie stehen nicht hinter dem, was Sie vorgetragen haben. Was wollen Sie denn überhaupt hier? Sie müssen sich diese Frage stellen. Was wollen Sie denn? Denn erst dann können Sie mit Ihren Tätigkeiten durchdringen und durchkommen. Und er sagte, sehen Sie, ich will Sie jetzt mal kritisieren. Und er hat den ganzen Vortrag auseinandergenommen. Ich merkte, hier haben Sie überhaupt keine Begründung für Ihre These gegeben, die irgendwie überzeugend klingt. Sie sind vielleicht selber nicht überzeugt, oder? Und so hat er das denn gemacht mit Vedanta als Freund. Ein Schüler von Vedanta, Student von Gadatha, der eben Vastu lernt und dem wichtig war, dass seine Koryphäe, seine Vastu-Koryphäe gut ankommt in der Welt. Er hat ihn dann darauf hingewiesen und Gadatha musste sagen, es stimmte. In dem Augenblick, wo er diesen Vortrag gegeben hatte, hat er selber gerungen nach einer Identifikation, wie er Vastu mehr mit spirituellem Leben des Krishna-Bewusstseins in Kontakt bringen kann, und er arbeitet daran. Ohne das Vastu bleiben. Das ist ja klar, man muss eine Wissenschaft nach den Regeln dieser Wissenschaft lehren. Aber man kann ja Spiritualität in Kontakt bringen, denn es ist ja letztendlich eine Wissenschaft, die aus den Vedas kommt. So, das ist, wollte ich euch kurz erzählen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht etwas preisgegeben habe. Aber, das kann man doch sagen als Beispiel. Als etwas, was sehr wichtig ist für das Leben von jedem Einzelnen von uns. Das wissen selbst Erfolgsleute auf ihrem Level. Du musst hinter dem, was du tust, stehen. Das heißt, deine Intelligenz muss überzeugt sein. Dein Glaube, dieses tiefste, was im Menschen da ist, das Shraddha, auf dem wir bestehen, ist wichtig. Wenn das angegriffen wird, was hundertprozentig geschieht auf dem spirituellen Weg, dass wir unser Glaube in Frage gestellt wird, dass wir vielleicht auf eine reifere Stufe kommen mit unserem Glauben, dann muss man sich diesen Angriff auch stellen und ihn lösen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweifel zu lösen. Die ganze Bhagavad Gita ist darüber, wo Arjuna Zweifel gelöst werden, damit er glauben kann. Und dann ist es auch wichtig, dass man Zuflucht sucht, letztendlich mit ganzem Wesen. Sehr wichtig. Dann hast du eine emotionale Erfüllung. Dann bist du wirklich in dem Sinne ganz dabei, dass also selbst deine Emotionen nicht irgendwo noch nachschleifen, sondern du bist da und findest einfach toll. Lass uns mal die Schriften studieren. In den Schriften finden wir Menschen, die auf dem Wege sind, in ihrer persönlichen Entwicklung voranzuschreiten. Es sind Menschen, die völlig absorbiert sind in Krishna. Zum Beispiel hier studieren wir einen Text, den Narada Muni uns gegeben hat. Narada Muni, schaut euch sein Leben an. Er wird als im Hause einer Dienerin geboren. Seine Mutter verstirbt einen frühen Tod durch einen Schlangenbiss und er kommt dann er verlässt sein Zuhause und wandert relativ jung durch die Welt, kommt dann in einen dunklen Wald, wo er einen geeigneten Baum für seine Meditation findet und setzt sich unter diesen Banyanbaum, um tatsächlich Gott zu spüren, Gott zu erfahren. Es wird beschrieben, dass er bald so bewegt wird, der ganze Narada Muni ist bewegt, dass er weint. Bhava, Tränen der Ekstase schießen aus seinen Augen und dann hat er tatsächlich den Darshan, den persönlichen Anblick des Herrn, den er genießt. Nun, Krishna verschwindet auch wieder und sagt ihm denn, während er schon unsichtbar ist und Narada Muni verzweifelt nach ihm sucht, wo bist du, wo bist du? Es tut mir leid, in diesem Leben wirst du mich nicht sehen. Diejenigen, die noch nicht rein sind in ihrer Intelligenz, können mich noch nicht sehen. Aber denk nicht, dass ich dich einfach so wegschiebe. Du wirst suchen nach mir. Diese Sehnsucht nach mir, die jetzt entfacht ist, nachdem du mich einmal gesehen hast, wird dich von allen Unreinheiten im Herzen läutern. Narada Muni wird dann ein Suchender nach Krishna. Parikshit Maharaj, ebenfalls so ein Beispiel. Er hat den Darshan des Herrn im Mutterleib und sein ganzes Leben herum geht er durch die Welt und ist eben Parikshit. Parikshit heißt der Untersuchende. Er untersucht, wo er Krishna finden kann. Das ist Parikshit. Wenn ihr euch die ganzen, viele dieser Persönlichkeiten anschaut im Bhagavatam, sind es alles ganz intensive Leute, die mit ihren ganzen Emotionen im Krishna-Bewusstsein stecken und Krishna suchen. Und ihn natürlich auch finden, denn Krishna bleibt nicht lange verborgen für einen Devoti, der ernsthaft nach ihm sucht. Nun, damit wir diese Geschichte in unserem eigenen spirituellen Leben ermöglichen können, ist es nötig, dass wir nach der Initialzündung weiterhin zünden. Eine Initialzündung, kennt ihr die? Das ist vielleicht ein Begriff aus dem Technischen, habe ich jetzt gerade gelernt. Im Krishna-Bewusstsein sehen wir sehr oft, das Phänomen, dass Menschen, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, sagen wir mal, unglaublich entfacht und entflammt werden und somit eine anfängliche Zündung erleben, eine Initialzündung. Damit es jedoch weitergeht im spirituellen Leben, ist es nötig, dass sie immer wieder begeistert werden und immer wieder berührt werden. Immer wieder ihre Intelligenz, ihre forschende Intelligenz mit Nahrung versorgen. Immer wieder ihren Atman, ihren Geist erfüllen lassen von Krishna's Bewusstsein. Immer wieder ihren Glauben überprüfen und aufs Neue Zweifel, die entstanden sind, lösen. Und immer wieder lernen, Zuflucht zu suchen bei Krishna. Das ist ganz wichtig. Eine Initialzündung bei einem Auto reicht nicht aus. Da sind viele andere Zündungen nötig. Ist das richtig? Beim Autofahren nicht so lange. Zündkerze, machen die einmal was? Immer wieder. Sicher oder unsicher? Am Diesel nicht. Ja, also lass uns das mal nicht so mechanisch sehen. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Man muss immer wieder von dem Drang der Begeisterung trinken. Sehr, sehr wichtig. Nun, hier in der Bhagavad Gita gibt uns Krishna einen Tipp, auf was wir achten können. Er sagt, um wirklich im Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen, ist es sehr wichtig, seine Sinne unter Kontrolle zu bringen. Auf dem spirituellen Weg kann es vorkommen, dass man Anker wirft. Anker. Nee. Wir waren neulich mit so einem Segelschiff über die Ostsee unterwegs. Traumhaft. Schaut euch die Bilder an und kommt das nächste Mal mit. Das ist ein unglaubliches Seminar, dieser Rahmen für dieses Seminar. Und da gab es diese riesen Anker. Das geht durchs ganze Schiff, wenn die runtergelassen wurden an der Ankerkette. Rassel. Und das würde sich dann in die Ostsee, in den Boden der Ostsee. Und ja, wenn so ein Anker nicht gelichtet ist, dann kann das Schiff nicht vorwärts kommen. Das kann tun und lassen, was es will. Da kann es einen Sturm in die Segel geben. Es geht nicht voran. Das ist auch im spirituellen Leben. Es ist wichtig, dass wir die Anker lichten. Wenn wir überzeugt, wenn Prabhupada fragt, sei dir überzeugt, dann hat das sind da zwei Dinge implizit in dieser Frage drin verborgen. Die erste Überzeugung ist Krishna Gott und die zweite Überzeugung, die man haben muss, ist, dass man nicht denkt, die materielle Welt ist ein Ort, wo ich genießen kann letztendlich. Wenn man noch denkt, man kann in der materiellen Welt genießen, dann hat man den Anker in der Welt drin. Dann kann man ordentlich Sturm kriegen und Wind kriegen, aber man kommt nicht richtig voran. Im vierten Kapitel der Bhagavad Gita, Text, sofort, Text, ja, vierter Kapitel, Text 39, sagt Krishna. Shadava labhate jnanam tat para samyatendriya jnanam latva param shantim achirena digachati. Ein gläubiger Mensch, der sich dem transzendentalen Wissen gewidmet hat und der seine Sinne unter Kontrolle hat, ist befähigt, solches Wissen zu erlangen. Und wenn er es erlangt hat, erreicht er sehr schnell den höchsten spirituellen Frieden. Ein Mensch, der auf Krishna vertraut, nach Prabhupada, und die Sinne beherrscht, kann problemlos und schnell die Vollkommenheit im Wissen des Krishna-Bewusstseins erlangen. Also einerseits dieses Vertrauen in Krishna ist nötig und dann muss man sich ein bisschen von der materiellen Welt abwenden, indem man die Sinne beherrscht. Es gibt ein tolles Lied, wo sich jemand von der materiellen Welt abwendet. Es ist von Govindadas Kaviraj geschrieben worden. Govindadas Kaviraj war eines der Poeten in Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. Und Jiva Goswami, der Hauptphilosoph in der damaligen Zeit, der in Vrindavan lebte, hatte den Auftrag gegeben, wenn immer Govindadas ein neues Gedicht rausbringt, sollte mir es gebracht werden. Es ist wie ein Nektartrank, den ich brauche. Und Govindadas singt über das materielle Leben. Ein bisschen skeptisch. Sita Atapa Bata Bari Shana Edina Jamini Jani Re Vifale Sevino Kripana Dura Jana Tapala Sukta Lapa Lani Re. und sagt, jetzt habe ich die seltene menschliche Lebensform erlangt. Jetzt sollte ich über den Ozean des weltlichen Lebens durch die Gemeinschaft mit heiligen Persönlichkeiten kommen. Und blickt er zurück ins materielle Leben. Sowohl bei Tag wie auch in der Nacht blieb ich schlaflos und litt unter den Qualen von Hitze und Kälte und Wind und Regen. Für einen Hauch flackerhaften Glück habe ich sinnlos sündigen und geizigen Menschen gedient. Welche Garantie für wahres Glück liegt in allem Reichtum, in Jugend, in Söhnen und anderen Familienmitgliedern? Das Leben zerrinnt wie ein Wassertropfen auf einem Lotusblatt. Daher solltest du auf der Stelle beginnen, den Lotusfüßen Sri Haris fortwährend zu dienen und sie zu verehren. Es ist der intensive Wunsch und die große Sehnsucht Govindadasas, sich in den neuen Vorgängen des hingebungsvollen Dienstes zu beschäftigen. Und dann zählt er sie auf. Die Tätigkeiten, die man tut und die einen verbinden mit der materiellen Energie, die soll man jetzt auf Krishna richten. Und das ist so aufregend. Wenn man im spirituellen Leben herangeht mit der Idee, ich wachse, ich entwickle mich, ich komme voran, ich habe einen inneren Wachstum, dann ist man sehr, sehr glücklich. Seht mal, solange wir im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, sind wir schon auf der Ebene der Vollkommenheit. Wir wissen es nur noch nicht. Es ist wie eine grüne Mango und eine reife Mango. Beide Mangos sind in unterschiedlichen Reifenstadien. Eine ist grün und hart und die Reife ist gelb und weich. Aber beide sind ja Mangos. Wolf, guten Morgen, du bist in der Vorlesung gerade. Beide sind ja Mangos. Grün und reif. Ist halt noch eine Entfernung, eine zeitliche Distanz zwischen der grünen und der reifen Mango. Und so ist auch in unserem Leben, wenn wir einfach uns betätigen im hingebungsvollen Dienst, für Krishna selbstlos zu handeln, das ist die Vollkommenheit. Gestern möchte ich euch von einer kleinen Verwirklichung erzählen. Gestern war ich so chanten, hier irgendwo in einem Versteck im Hause, was sie euch nicht verraten werden, denn Verstecken müssen versteckt bleiben. Und las so das Pratana von Narottam das Thakur, eine Gebetssammlung zu Krishna. Und da las ich so in den letzten Gebeten, in den späteren Gebeten, wie er sich so sehnt, in einem spirituellen Körper Radha und Krishna zu verehren. Und er spricht seine Sehnsucht direkt an. Er sagt, wann wird die Zeit kommen, wo ich in meinem spirituellen Körper einen Thron für euch beide errichte und eure Lotusfüße mit einem goldenen Topf wasche. Ich werde Wasser aus der Yamuna bringen und über eure Lotusfüße bringen. Und dann werde ich diese trocknen. Dann werde ich euch allerlei Speise reichen und euch mit einem Fächer Luft zu fächern. Und ich las das so, komme ich hin und dachte so für mich, ja, Narottam das Thakur, der berührt einen immer wieder aufs Neue mit diesen Gebeten. Aber wann wird kann ich überhaupt schon wagen, solche Gebete auszusprechen? Ich bin ja noch so gefallen und so verwurzelt mit der materiellen Welt. Und hatte so diese Sache, die wir alle wohl kennen als Devotees. Wir lesen einen sehr schönen und ja hochstehenden Text und fragen uns, ja, ich bin noch ziemlich weit weg von diesen Dingen und sehen so die Klopf. Naja, dann kommt schließlich ein Devotee, den ich gesagt hatte, wo ich mich versteckt hatte, herbeigerannt und sagte, du bist schon wieder fast zu spät, komm auf den Altar schnell jetzt. Und dann stürzte ich runter auf den Archmann-Topf, den Archmann, also die Reinigungszeremonie, und ging dann auf den Altar. Und ja, das ist eine ziemlich schöne Sache, wenn man da vorne steht. Ihr erlebt es ja auch auf eure Weise. Wenn man dann die Pujaris sagen einem genau, was man tun soll. Ist eigentlich nicht sehr schwierig. Man muss nur sehr konzentriert sein, dass eben Radha und Krishna zufriedengestellt werden und bedient, indem man sie badet und ihnen Galanten umhängt und ihnen, ja, Wasser anbietet für die rechte Hand, damit sie die Hand nach dem Essen waschen können. Und also total persönlich geht es dazu auf dem Altar. Und ja, tat das so und irgendwann einmal dämmerte es mir. Mensch, ich tue ja genau das Gleiche, wovon Narottam das in seinen Gebeten da oben im Versteck gebetet hat. Ich mache genau das Gleiche, wovon er gerade gesprochen hat. Ich bade die Lotusfüße und reiche Speise da und so weiter. Und da wurde mir schlagartig die wunderbare Natur des Krishna-Bewusstseins bewusst. Es geht hier um spirituelle Tätigkeiten, die wir jetzt schon tun dürfen. Man muss natürlich die Wüste des Bewusstseins durchqueren, sodass man auch da ist und nicht nur das mit dem Body macht, sondern mit dem Geist, mit dem, wie Krishna uns geraten hat, die Intelligenz, der Geist, der Glaube, die Zuflucht müssen ganz bei Krishna sein. Und dann ist man da. Nur diese Reise, die wir noch machen müssen. Ja, und dann wird man natürlich sehr ergriffen. Stell dir mal vor, du stehst da vor Krishna und badest ihn, genau wie in diesem hochstehenden Gebet. Du bist halt noch eine grüne Mango, aber durch diese Tätigkeiten wird man eine reiche Mango werden. So, ich möchte euch einladen in dieses Abenteuer, wir leben ja hier in Abenteuer, in dieses aufregende Abenteuer des inneren Wachsens, wo wir von einer grün zur reifen Mango werden. Das ist, finde ich, etwas Aufregendes, etwas, wo man sich ganz hineinbegeben kann. Es mag sein, dass man am Anfang ein bisschen Entsagung ausüben muss, weil es noch nicht spontan kommt, zum Beispiel aufzustehen und so weiter. Aber das ist all right. Es mag sein, dass man am Anfang sich ein bisschen zurückhält, seine eigene Geschlechtlichkeit mal ein bisschen in den Hintergrund stellt, die rumort schon seit Leben im Hintergrund und lässt uns jauchzen und weinen zugleich. Ist ganz gut, da ein bisschen sich einzuschränken und einfach ja in diesem inneren Wachstum wachsen, was man mit Herz und Seele ausführen sollte, mit allem, was man hat, diesen vier Dingen. Ich möchte euch alle bitten, für euch selber diesen Text nochmal aus der Gita zu lesen. Nandi wird ihn kurz notieren für euch, wo es sagt, wie man einfach diese ganzzeitige emotionale Erfüllung im spirituellen Leben erhält. Es ist 5. Kapitel der Gita, BG, also Bhagavad Gita, 5, 17. 5, 17, kann man sich gut merken, beides sind ungerade Zahlen.